Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abboud.
Guten Abend. Schauen wir am Anfang auf einen Konflikt, der auf den ersten Blick neben den anderen aktuellen Krisenherden aus deutscher Sicht weit weg wirkt. Schauen wir aber ein zweites Mal hin, stellen wir schnell fest, warum uns die Diskussion um Taiwan so viel angehen sollte. Ein Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi heute in Taiwan reicht nämlich aus, damit China mit gezielten militärischen Aktionen droht, wie Peking kurz nach der Landung von Pelosi ankündigte. Droht in Asien ein weiterer Krieg? Der Konflikt begann 1949 mit dem Ende des Bürgerkriegs in China. Antikommunistische Truppen zogen sich auf die Insel zurück. Taiwan verwaltet sich selbst und entwickelte sich zu einer Demokratie. Es gilt jetzt als eines der wichtigsten Industrieländer weltweit. Völkerrechtlich ist Taiwans Status umstritten. China betrachtet die Insel als eigenen Landesteil und droht damit, den Anschluss Taiwans an die Volksrepublik gewaltsam herbeizuführen. Im Falle eines chinesischen Angriffs haben die USA militärische Unterstützung zugesagt. Ein offizieller Beistandspakt existiert aber nicht. Über den Besuch von Nancy Pelosi und die aufgeheizte Lage berichtet Ulrich Mentgen.
Ein Zeichen tiefer Dankbarkeit strahlt heute Nacht vom Wahrzeichen der Stadt Taipeh, dem 101-Hochhaus. Taiwan begrüßt den prominenten Gast aus den USA, die hochrangigste Besucherin seit 25 Jahren. Kaum angekommen, macht Nancy Pelosi klar, warum sie das Risiko der Reise eingegangen ist, trotz der Drohgebärden aus Peking. Die USA stünden bedingungslos zu der lebhaften Demokratie Taiwan. Es ist die Form der Unterstützung, auf die viele in Taiwan gehofft haben. Eine unmissverständliche Ansage an Peking. Taiwan bestimmt selbst über seine Zukunft. Was die Äußerungen Chinas und die hasserfüllten Kommentare betrifft, das war ja eigentlich schon immer so. Wir sehen uns das mit Gelassenheit an und sind eigentlich nicht besonders besorgt. Ich denke, dass Amerika nicht viel darauf geben sollte, was China meint. Wenn eine Vertreterin der USA Taiwan besuchen will, dann ist es eben so. China hingegen spricht von einer Provokation. Die Volksrepublik betont ihren Anspruch auf Taiwan. Ein solcher Besuch untergräbt die Einheit Chinas, seine Souveränität und territoriale Integrität. Er untergräbt auch den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße. Wenn die Sprecherin sich zu einem Besuch entscheidet und China daraus eine Krise macht oder die Spannungen eskaliert, dann liegt das nur an Peking. Taiwan demonstriert Verteidigungsbereitschaft, doch militärisch ist die Insel China bei weitem unterlegen. Angewiesen auf den Beistand der USA, die noch nicht einmal offizielle diplomatische Beziehungen mit Taiwan unterhalten. Ein wackeliger Status quo, den Peking noch weiter ins Wanken zu bringen versucht. Mit Szenen wie diesen, auch wenn sie vorerst nur Übungen sind.
Ich glaube, eine militärische Konfrontation und damit Eskalation des Konflikts will die chinesische Führung im Moment auch vermeiden. Man ist sich der eigenen Stärke dazu, denke ich, noch nicht sicher genug. Es ist ja auch nicht absehbar, wie so eine Eskalation wirklich aussehen würde, gerade ja auch, weil nicht nur die USA, sondern auch Japan ja wiederholt angekündigt haben, nicht untätig zu bleiben.
Eine gefährliche Region zwischen zwei Weltmächten. Die US-Spitzenpolitikerin hat sich positioniert.
Ja, lassen wir uns das Thema noch mal einordnen. Schalten wir zuerst zu dir, Gudrun, nach Washington. Handelt Pelosi da auf eigene Faust? US-Präsident Biden hat ja immerhin im Mai noch erklärt, die USA seien bereit, Taiwan im Falle eines Angriffs militärisch zu unterstützen.
Ja, dazu steht Biden auch nach wie vor. Allerdings möchte er es natürlich nicht unbedingt darauf ankommen lassen. Allerdings, auch das hören wir gerade ganz aktuell aus dem Weißen Haus, die USA sagen, sie sind bereit, auf das zu reagieren, was immer Peking jetzt als nächsten Schritt macht. Und auch das haben wir gerade erfahren, Peking hat den amerikanischen Botschafter einbestellt. das Ganze wahrscheinlich natürlich eine Provokation durch den Besuch von Nancy Pelosi, aber die ist in der Tat auf eigene Faust unterwegs. Sie steht ja wie kaum eine andere für den Kampf für Menschenrechte und für Demokratie und sie hat in einem Meinungsbeitrag gerade veröffentlicht, eben gesagt, die Welt ist in Schieflage, wir können im Moment nur wählen zwischen Autokratien und Demokratien, die Demokratie müsse verteidigt werden und deswegen hat sie sich jetzt eben entschieden, nach Taiwan zu fahren. Das macht sie auch nicht zum ersten Mal. Sie hat deshalb auch schon mal Streit damals mit Präsident Clinton gehabt, in einer ähnlichen Situation. Und Präsident Biden kann ihr das auch nicht verbieten. Es gibt ganz klare Regeln in der Gewaltenteilung und deswegen hat er gesagt, er respektiert ihren Schritt, dahin zu fahren.
Droht Europa und den USA jetzt ein Zwei-Fronten-Krieg gegen China und Russland, also ausgelöst durch eine dramatische Ungeschicklichkeit der US-Politik?
Ja, die Gefahr besteht durchaus. Das kommentieren auch einige hier so. Es ist in der Tat so, dass es ja sowieso eine angespannte Situation ist zwischen den USA und China ganz generell. Und Präsident Biden hat ja in der vergangenen Woche noch mal mit dem chinesischen Präsidenten Xi telefoniert, um auch zu sagen, seid so gut, haltet euch wenigstens aus dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine raus, liefert da keine Waffen. Denn natürlich wäre das wahnsinnig unglücklich, wenn die USA, die jetzt sowieso schon sich sehr stark in Europa engagieren, in der Ukraine engagieren, noch eine weitere offene Flanke hätten hin zu China. Deswegen möchte man das unbedingt vermeiden. Das wäre in beiden Fällen eine schlechte Situation. Entweder man hat zwei Fronten mit China und mit Russland oder eben noch schlimmer, China und Russland verbünden sich und dann hätte man ganz schlechte Karten.
Vielen Dank, Gudrun Engel nach Washington. Und direkt nach Peking zu Tamara Anthony. Wie gefährlich ist denn die Situation überhaupt? Wie ernst ist es China mit den Drohungen?
Also es ist tatsächlich ernst. Von offizieller chinesischer Seite heißt es, dass es jetzt Militäroperationen gibt, die bereits begonnen haben. Wir können das durch eigene Quellen nicht überprüfen. Teil von diesen Militäroperationen soll sein, dass die Luftwaffe und die Marine quasi die Insel Taiwan umzingeln. Es sollen Raketen abgefeuert werden, die teilweise auch über die Insel Taiwan hinweg gefeuert werden sollen. Und diese Militäraktionen sollen so nah an der Küste von Taiwan stattfinden, dass sie teilweise auch in dem 12-Meilen-Hoheitsgebiet von Taiwan stattfinden würden. Es ist geplant, dass das eine Abschreckung sein soll und auch eine Übung für das Militär von der chinesischen Seite. Es ist davon auszugehen, dass die taiwanesische Seite deeskalieren wird. De facto haben beide Seiten kein Interesse an einem Krieg. Experten fürchten vor allem, dass es bei solchen Militäraktionen zu Zwischenfällen, zu Unfällen kommen könnte und dann auch, weil die Beziehungen so schlecht sind, die Kommunikation quasi nicht möglich ist über andere Kanäle, dann so ein Zwischenfall vielleicht auch unfreiwillig zu einem größeren militärischen Konflikt führen könnte.
Aber warum ist denn Taiwan gerade jetzt so ein Reizthema für China?
Zum einen ist Taiwan einfach Ausdruck des Konflikts zwischen den beiden Großmächten und die Beziehung zwischen diesen beiden Großmächten steht ja nicht gerade sehr gut. Insofern ist das sicherlich ein Punkt. Ein anderer Punkt ist auch ein innenpolitisches Thema. Für Xi Jinping, dem Staatsführer hier, hat Taiwan eine ganz besondere Bedeutung. Das Motto von Xi Jinping für seine Amtszeit ist, den sogenannten chinesischen Traum der nationalen Wiedererstarkung zu erfüllen. Und zu diesem Traum der Wiedererstarkung gehört auch eine, so wie China sagt, Wiedervereinigung mit Taiwan. Es ist davon auszugehen, dass Xi Jinping in die Geschichtsbücher eingehen will. Alles deutet darauf hin, dass er quasi eine ähnlich große Rolle wie Mao Zedong in der Geschichte einnehmen will. Und darum fürchten viele Experten, dass noch in seiner Amtszeit eine Invasion von Taiwan geplant werden könnte.
Vielen Dank, Tamara Anthony, nach Peking. Die USA haben einen ihrer ärgsten Feinde getötet. Ayman al-Zawahiri war Chef des Terrornetzwerkes Al-Qaida und damit Nachfolger von Osama bin Laden, den die Amerikaner bereits 2011 in Pakistan aufspürten und erschossen. Beide Männer waren Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center. Es wurde Gerechtigkeit geübt, erklärte der amerikanische Präsident, nachdem eine Drohne al-Zawahiri in Kabul getötet hatte. Torben Börgers.
Er war einer der meistgesuchten Terroristen der Welt. Ayman al-Zawahiri, Spitzname Terrordoktor. 25 Millionen Dollar Kopfgeld hatten die USA auf ihn ausgesetzt. Der Ägypter galt als aktueller Anführer des Terrornetzwerks Al-Qaida und Nachfolger von Osama bin Laden. Als dessen Stellvertreter soll er die Anschläge vom 11. September 2001 mitgeplant haben. Seine Tötung, ein Triumph für US-Präsident Joe Biden. Egal wie lange es dauert, egal wo ihr euch versteckt, wenn ihr eine Bedrohung für unser Volk seid, werden die Vereinigten Staaten euch finden und euch ausschalten. Kabul am Sonntagmorgen, Rauchschwaden über dem wohlhabenden Villenviertel Sherpur. Hier hatte al-Zawahiri mit seiner Familie Unterschlupf gefunden, allen Beteuerungen der Taliban zum Trotz genau das nicht zuzulassen. Der 71-Jährige stand auf dem Balkon im dritten Stock dieses Wohnhauses, als der amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA zuschlug, geräuschlos und per Fernsteuerung. Zum Einsatz kamen zwei sogenannte Hellfire-Raketen, abgeschossen von einer unbemannten Drohne, Präzisionswaffen, die nicht explodieren. Sie zerfetzen ihr Ziel mit messerähnlichen Klingen. Selbst wer nur wenige Meter davon entfernt steht, wird nicht verletzt. Die USA hatten Afghanistan vor knapp einem Jahr verlassen, unter chaotischen Umständen. Im Gegenzug hatten die Taliban zugesichert, Terroristen keine Zuflucht mehr zu gewähren. Nach US-Angaben wussten sie jedoch, dass al-Zawahiri in Kabul war. Herr Zawahiri hat sich nicht nur in Kabul aufgehalten, sondern seine Anhänger immer wieder aufgerufen, Angriffe auf Amerika zu planen. Das ist ein Verstoß gegen unsere Vereinbarung. Die Tötung des ranghöchsten Al-Qaida-Führers wird im Weißen Haus als Beleg dafür gesehen, dass der Kampf gegen den Terror auch ohne amerikanische Soldaten auf afghanischem Boden weitergeführt werden kann. Wir zerbrechen nicht, wir geben nicht auf, wir weichen nicht zurück. Offen bleibt, wer die Nachfolge von al-Zawahiri an der Spitze von Al-Qaida antreten könnte. Dass er monatelang unbehelligt in Kabul leben konnte, dürfte eine internationale Anerkennung der Taliban nicht leichter machen.
Ins Inland, wo feststeht, dass für alle Gaskunden die Preise weiter steigen. Bisher allerdings gab es bei vielen nur vage Schätzungen, wie viel mehr Geld es denn werden wird. Diejenigen, die ihr Gas vom Unternehmen Rhein Energie bekommen, wissen jetzt, was auf sie zukommt. Weit mehr als das Doppelte wird es für sie ab Herbst kosten. Und das ist noch nicht alles. Denn auf den Preis, den Rhein Energie jetzt mitteilte, kommt noch die von der Politik beschlossene Umlage für alle Gaskunden obendrauf. David Sayons.
Viel Geld hat das Ehepaar Wegen nicht. Er arbeitet als Hausmeister, sie hat einen Minijob als Bürokraft. Die steigenden Gaspreise bereiten ihnen deshalb große Sorgen. Ab Oktober werden sie wohl mehr als doppelt so viel zahlen müssen wie bisher.
Ja gut, baden ist dann eben nicht mehr so oft drin, vielleicht nur noch einmal im Monat. Stattdessen dann halt irgendwie lauwarm duschen.
Auch die Heizung wollen sie im Winter weniger laufen lassen. Ihr Energieversorger, die Rheinenergie in Köln, rechnet es selbst vor. Wer in der Grundversorgung bisher jährlich etwa 1.350 Euro bezahlt hat, für den erhöht sich die Rechnung um 116% auf rund 2.900 Euro.
Ursache ist letztendlich die Preiserhöhung an den Märkten, also das, was an den Börsen stattfindet oder das, was man bei Importeuren zahlen muss. Hier haben wir in der Spitze je nach Produkt Preiserhöhungen gesehen, die über das Zehnfache hinausgehen.
Gerade Menschen mit geringerem Einkommen machen sich Gedanken, wie sie sich einschränken müssen angesichts steigender Energiepreise.
Decken haben wir und warme Sachen. Ja, die Wintersachen halt. Die wir denn anziehen. Dann sitzen wir mit Jacken halt und Winterschuhe im Wohnzimmer.
Ja, das Gute ist, dass ich jetzt seit dem 1.8. in einer WG wohne und wir jetzt für die Energiekosten halt ein bisschen auf Seite legen, damit wir halt nicht so die größte Überraschung haben.
Denn Gas könnte noch teurer werden. Die Bundesregierung plant eine Umlage, die auf die Gaspreise aufgeschlagen werden soll. Die Umlage soll an Importeure fließen, die jetzt durch die gedrosselte Lieferung von russischem Gas teurer einkaufen müssen. Für die Verbraucher bedeutet das noch höhere Preise pro Kilowattstunde.
Über die Gasnetzentgelte sollen alle Gaskunden jetzt diese Umlage zahlen. Das sind so 2, 3 oder 5 Cent auch. Das wird noch berechnet. Und das ist eigentlich nicht sozial gerecht, weil es die Gaskunden ohnehin schon sehr hart trifft, sodass auch der Einsparanreiz deutlich angekommen ist.
Aus Sicht der Verbraucherzentrale wäre es sozial gerechter, wenn die Umlage aus Steuergeldern bezahlt werden würde. Das könnte gerade Gaskunden mit geringem Einkommen entlasten.
Im Endeffekt, wenn dann auch noch die Erhöhung des Stroms und des Gases dazu kommt, wird nicht viel übrig bleiben. Ne? Also das ist ja dann fast genauso, als würde man nicht erwerbstätig sein. Ne? Fast.
Ehepaar Wegen hofft jetzt auf Entlastungen durch die Politik.
Diese hohen Energiepreise befeuern die aktuelle Diskussion um den Atomausstieg. Befürworter wollen die Verlängerung, um auch bei der Verstromung unabhängiger von Russlands Gas zu sein. Gegner der nuklearen Energie weisen auf Sicherheitsrisiken hin. Müsste man den Zustand der aktuellen Debatte mit einem Facebook-Beziehungsstatus beschreiben, er hieße: Es ist kompliziert. Denn eigentlich haben AKW Ende des Jahres in Deutschland ausgedient, so hat es die Politik beschlossen. Jetzt fordern Politiker eine Laufzeitverlängerung. Doch lohnt es sich überhaupt noch, weiter auf Atomkraft zu setzen? Brauchen wir Kernkraft gegen die Klimakrise? Eva Macht und Julia Henninger haben mal die Fakten gecheckt.
Die letzten drei aktiven Atomkraftwerke in Deutschland: Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg, Isar 2 in Bayern und das Kernkraftwerk Emsland in Niedersachsen. Ende 2022 sollen sie vom Netz. Jetzt wird über einen Weiterbetrieb diskutiert. Wie funktioniert ein Weiterbetrieb? Es gibt zum einen den Streckbetrieb.
Streckbetrieb bedeutet, dass ich die vorhandenen Brennelemente, die in dem Kernkraftwerk jetzt zurzeit auch vorhanden sind, weiter nutze über das vorgesehene Ende hinaus. Vielleicht 3 Monate, vielleicht auch 5 Monate, habe dann aber natürlich eine Leistungsreduktion und werde nach circa 3 Monaten etwa bei 80% Leistung dann in dem jeweiligen Kernkraftwerk sein.
Länger laufen mit weniger Leistung. Bei einer Laufzeitverlängerung über den Streckbetrieb hinaus braucht es dann aber neue Brennstäbe. Doch die Lieferzeit kann bis zu 12 Monate betragen. Was bringt ein Weiterbetrieb? Könnte ein Weiterbetrieb der Atomkraftwerke die Gasnotlage abfedern?
Ein Weiterbetrieb der Atomkraftwerke kann die Gasnotlage nur relativ wenig verbessern. Das meiste Gas in Deutschland wird für Wärmeerzeugung, für Kälteerzeugung in der Industrie, in den Haushalten genutzt. Und da hilft Atomkraft erstmal nicht. Das heißt also, wir haben im Prinzip 6% des deutschen Stroms, der über Atomkraft produziert wird.
Für einen Weiterbetrieb seien außerdem einige Voraussetzungen nötig. Die Änderung des Atomgesetzes, qualifiziertes Personal und die Sicherheit der Reaktoren. Bisher ist das alles auf ein Ende der Laufzeit im Dezember 2022 ausgerichtet. Welche Folgen hat ein Weiterbetrieb? Für den Betrieb eines Atomkraftwerkes gibt es sehr hohe Sicherheitsanforderungen. Alle 10 Jahre muss es Sicherheitsüberprüfungen geben. Die letzten waren 2009.
2019 hätten sie erfolgen müssen, sind aber mit der Perspektive des Ausstiegs ausgesetzt worden. Diese periodischen Sicherheitsüberprüfungen nehmen rund 2 Jahre allein auf der Anlagenbetreiberseite in Anspruch. Dann kommt noch die behördliche Überprüfung.
Zeiträume, die nötig seien, um die Sicherheitsvorgaben zu erfüllen. Dazu kommt das Thema Atommüll. Nach Ende der bisherigen Laufzeit werde es insgesamt 1.900 Behälter geben, in oberirdischen Zwischenlagern, so König.
In jedem dieser Behälter ist eine Gesamtaktivität zugelassen, die gleichzusetzen ist mit den Freisetzungen in Tschernobyl.
Ein Weiterbetrieb von Neckar-Westheim und den anderen beiden lässt viele Fragen offen und hat weitreichende Folgen.
Sollen die Atomkraftwerke länger Strom liefern als geplant? Dazu gibt es jetzt 2 Meinungen, Pro und Contra. Kerstin Palzer vom Mitteldeutschen Rundfunk ist für eine Verlängerung und Detlef Linz vom Westdeutschen Rundfunk dagegen.
Wäre gut gewesen, hätte der richtige Weg sein können, der Ausstieg aus der Atomkraft. Ist er aber nicht. Jetzt gerade nicht. Wir sind in einer riesigen Energiekrise und gleichzeitig müssen wir CO2 einsparen. Die hohen Preise für Strom und Gas bedrohen nicht nur die Wirtschaft, sie bedrohen auch sehr viele Menschen. Jetzt braucht es also ein politisches Signal, dass wirklich alles getan wird, um die Energiepreise nicht ins Unbezahlbare steigen zu lassen. Atomkraft rettet uns nicht aus der Krise, aber sie hilft. Und was ist denn schlimmer, etwas laufen zu lassen oder wieder mehr Kohle und Gas zu verbrennen mitten in der Klimakrise? Klar müssen die 3 noch laufenden Atomkraftwerke auf ihre Sicherheit überprüft werden. Aber wenn die erfüllt ist, dann gehen wir doch kein größeres Risiko ein als bisher auch schon. Bis zum Frühjahr reichen die alten Brennstäbe. Mit einer weiteren Lieferung neuer Stäbe würden die Atomkraftwerke noch circa 3 Jahre weiterlaufen. Lasst uns das machen. Stur beim Atomausstieg zu bleiben und so zu tun, als habe sich nichts geändert, das ist absurd.
Es stimmt, die Dinge ändern sich. Aber wir ändern uns nicht, jedenfalls nicht genug. Wollen die gewohnte Mobilität, jede Menge Produkte und im Wegwerfen sind wir auch ganz gut. Nicht einmal in dieser Krise halten wir inne. Die Herstellung von Plastikflaschen zum Beispiel schluckt jede Menge Energie. Trotzdem sind sie wahnsinnig beliebt. Und die Bauern vernichten einen Teil ihrer Ware schon bevor sie in den Handel geht. Den Rest erledigen dann Supermärkte und wir Konsumenten. Die Hoffnung, irgendwann wird Strom aus Sonne und Wind es schon richten. Wenn das nicht mal ein Irrtum ist. Denn der Hunger nach Strom wird immer größer. Für E-Autos zum Beispiel und für grünen Wasserstoff, den eine klimaneutrale Industrie in rauen Mengen als Energiequelle brauchen wird. Raus aus der Energieklemme, das wird nur funktionieren, wenn wir uns ändern. Und dafür brauchen wir Druck. Sonst suchen wir, wie immer, den bequemen Ausweg. Wie jetzt die längeren Laufzeiten der Atomkraftwerke. Sie wären einfach das falsche Signal an uns. Und wir bekämen letztlich Strom für Dinge, die es nicht wert sind.
Die Meinungen von Kerstin Palzer und Detlef Flinz. Gehen wir zu dem Thema, das die ganzen Debatten um die Energieerzeugung ausgelöst hat, zum Krieg in der Ukraine. In Moskau erklärte das oberste Gericht Russlands heute das ukrainische Azov-Regiment zu einer Terrororganisation. Das Regiment wurde vor einigen Jahren von Rechtsextremen als Freiwilligenbataillon gegründet und später in die ukrainische Nationalgarde eingegliedert. Zahlreiche Kämpfer des Regimentes hatten wochenlang Mariupol verteidigt, ehe sie sich Mitte Mai ergaben. Viele von ihnen sind vergangene Woche bei einem Angriff auf ein Straflager in Olenivka im von pro-russischen Separatisten besetzten Osten des Landes getötet worden. Kiew wirft Russland vor, das getan zu haben, um Folter zu vertuschen. Wie verarbeiten das Angehörige der Azov-Kämpfer? Xenia Böttcher und Isabel Schajani.
Alla Samoljenko kämpft mit den Tränen. Sie weiß nichts von ihrem Sohn Ilja, nur dass er wohl im russischen Gefängnis Olenivka war oder ist, das durch eine Explosion stark zerstört wurde. Es ist schwer, darüber zu reden. Ich habe gestern aufgehört zu weinen, als ich seinen Namen nicht auf der Todesliste sah. Aber es tut weh. Wie kam es zur Zerstörung von Olenivka, bei der mehr als 50 ukrainische Kämpfer vor allem vom Azov-Regiment ums Leben kamen und über 70 verletzt wurden? Russen und Ukrainer beschuldigen sich gegenseitig. Es geht um jene Kämpfer, die über Wochen die Stadt Mariupol gegen die russische Invasion verteidigten. Wieder und wieder bittet damals Allas Sohn Ilya Samoljenko die Weltgemeinschaft um Hilfe. Auch in den Tagesthemen.
Wir bekommen keine Unterstützung, keine Hilfe und wir kämpfen währenddessen die ganze Zeit. Jeder Tag könnte unser letzter Tag sein. Das könnte für mich das letzte Gespräch sein.
Daria ist Ilyas Freundin. Seit Mai hat sie nichts mehr von ihm gehört. Und auch Julia hat kaum Informationen von Arseni, der ebenso in Olenivka gefangen sein soll. Das internationale Komitee des Roten Kreuzes fordert seit Tagen Zutritt zum Gefängnis, bekommt ihn aber bislang nicht. Im Wesentlichen kämpfen wir allein. Wir kämpfen um die Aufmerksamkeit von Europa und den USA. Das Rote Kreuz und die Vereinten Nationen erreichen nichts. Kriegsgefangene haben Rechte. Heute erklärt Russland, die Azov-Kämpfer seien keine Kriegsgefangenen, sondern Terroristen. Keine Rechte, keine unabhängigen Untersuchungen und ja, auch Folter finde statt. Das alles habe System, sagt die Menschenrechtsanwältin Oleksandra Matwitschuk. Sie versuchen, den Widerstand durch Leid zu brechen. Indem die Zivilbevölkerung extrem leidet, versuchen sie, die Menschen zu paralysieren. Wenn du extrem leidest, ist es schwer, Widerstand zu leisten. Die Vereinten Nationen, das Rote Kreuz, scheinen machtlos. Die Angehörigen glauben, nur noch internationaler Druck könne das Leben der gefangenen Azov-Kämpfer retten, derer, die noch leben.
Vor der türkischen Küste ist jetzt das erste Schiff mit Getreide aus der Ukraine angekommen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jens Riewer.
Der Frachter mit 26.000 Tonnen Mais an Bord hat die Meerenge Bosporus erreicht. Das Schiff soll dort aber nicht in einen Hafen einlaufen, sondern vor der Küste ankern. Vertreter aus der Ukraine, Russland, der Türkei und der UNO sollen zunächst zur Inspektion an Bord gehen. Anschließend soll das Schiff Richtung Libanon weiterfahren. Die spanische Regierung hat Maßnahmen zum Energiesparen beschlossen. Demnach sollen unter anderem alle öffentlichen Einrichtungen, aber auch Kaufhäuser, Kinos, Büros, Hotels, Bahnhöfe und Flughäfen ihre Räume nur noch begrenzt heizen oder kühlen dürfen. Die Opposition kündigt den Widerstand an. Spanien hat sich im Rahmen des EU-Notfallplans verpflichtet, 7% weniger Gas zu verbrauchen. Der britische Ölkonzern BP hat den höchsten Quartalsgewinn seit 14 Jahren eingefahren. Das Unternehmen profitierte vom gestiegenen Ölpreis, wie eine Reihe anderer Ölkonzerne auch. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die Ölkonzerne gehören zu den großen Krisengewinnern. Zusammen erzielten sie mehr als 60 Milliarden Dollar Gewinn in nur 3 Monaten. Ob BP, Chevron, Exxon, Repsol, alle erzielten mehr Profit. BP mehr als 9 Milliarden Dollar, der Gewinn verdreifacht. Chevron und Exxon aus den USA kamen auf jeweils rund 18 Milliarden. Die kleinere Repsol aus Spanien auf deutlich weniger. Doch für diese drei gilt, Gewinn fast vervierfacht. BP will nur einen Bruchteil des Gewinns in neue Projekte investieren. Auch in fossile, was sich bei hohen Preisen lohnt, dem Klima jedoch schadet. Dafür erhöht es die Versorgungssicherheit. Das meiste vom Gewinn schüttet BP an seine Aktionäre aus und steckt es in Aktienrückkäufe, was dem Kurs gut tut. Der nötigen Transformation hin zu mehr Klimaschutz jedoch keinen Schub verleiht. Angesichts der Rekordgewinne dürfte sich die Diskussion um eine Sondersteuer für Ölkonzerne verschärfen.
Sinti und Roma aus ganz Europa haben an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Die zentrale Gedenkveranstaltung fand im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau statt. Dort hatten Nazis in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 mehr als 4000 Sinti und Roma ermordet und damit das sogenannte Zigeunerlager liquidiert. Insgesamt wurden in der NS-Zeit mehr als 500.000 Angehörige dieser Volksgruppen getötet. Nach schweren Überschwemmungen im US-Bundesstaat Kentucky ist die Zahl der Todesopfer laut offiziellen Angaben auf mindestens 37 gestiegen. Vergangene Woche hatte es im Osten der USA extremen Starkregen gegeben. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Weitere Regenfälle erschweren die Rettungsarbeiten. Wegen aufziehender Stürme gab der Nationale Wetterdienst neue Flutwarnungen für den Osten Kentuckys heraus.
Man würde auf den ersten Blick sagen, viel zu viel Beton und viel zu wenig Grün. Wer möchte da gerne wohnen? Zuerst zogen Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt ein, denn das hier ist das Olympische Dorf in München, kurz bevor die Spiele Ende August 1972 begannen. Genau heute, vor 50 Jahren, wurde es eingeweiht. Geplant war es nicht nur für wenige Wochen Sportfest, sondern als späterer Stadtteil. Und der ist es tatsächlich geworden. Moritz Steinbacher war mittendrin in einem inzwischen sehr viel bunteren Viertel von München, das bei den Einwohnern ziemlich beliebt ist.
Das Olympische Dorf in München. Seit den Spielen von 72 hat sich kaum was verändert. Allerdings, der nackte Beton von damals ist mittlerweile an vielen Stellen zugewuchert. Bruni Hülle betreute während der Spiele olympische Gäste. Sie war bereits vor den Spielen hier.
Ich habe hier in diesem Häuschen gewohnt und da hat man vom Balkon einen wunderbaren Blick auf seinen Nachbarn gehabt und konnte auch ein bisschen kontrollieren, ob der gerade am Schreibtisch sitzt oder vielleicht noch schläft.
Denn kurz vor den Spielen wohnten in diesem Teil des Olympischen Dorfs Studierende für die Athleten zur Probe. Hülle war eine von ihnen. Nach den Spielen zogen die Studierenden dann dauerhaft ein. Den nackten Beton mochten damals nicht alle. Was jedoch zählte, war, allein zu wohnen.
Damals war es eigentlich noch gang und gäbe, dass man zur Untermiete irgendwo, oft bei einer älteren Witwe, gewohnt hat, die eine große Wohnung hatte und die halt ein Zimmer vermietet hat, vielleicht auch zwei. Aber mit Besuch war das sehr eingeschränkt, vor allem mit Herrenbesuch. Da war ab 22 Uhr abends, musste der raus. Und hier hat man halt schon die große Freiheit.
Der restliche Teil des Dorfs sollte nach den Spielen zu einem Münchner Stadtteil werden. Doch es dauerte, bis sich die Münchner an den Beton gewöhnten. Das hat sich geändert. Heute ist die Siedlung begehrt, weil es sich so lebt wie in einem richtigen Dorf, findet auch Familie Niese.
Das Tolle ist, dass alles so nah beieinander ist, dass es so schön grün ist. Vor allen Dingen, dass die Kinder, seit wir sie haben, die Sophia ist ein Jahr gewesen, die konnte gerade laufen, als wir hergezogen sind, hat es gerade so angefangen, sich entlang zu hangeln. Und die Lissi, wir haben die schon, seit die krabbeln konnte, ist die einfach auf die Straße rausgekrabbelt.
Denn im olympischen Dorf fahren die Autos nur unterirdisch. Fußgänger und Radfahrer sind an der Oberfläche für sich. Heute wie damals. Die Folge? Trotz Beton gibt es eine hohe Lebensqualität und das mitten in der Stadt. Und gute Nachbarschaft, findet Hildegard Schmid. Bevor die Nieses hier wohnten, gehörte ihr das Reihenhaus. Jetzt wohnt sie in einer Wohnung gegenüber.
Und man kann zu jedem gehen. Und jeder hat einen anderen Beruf und kennt sich woanders aus. Und die Kinder haben so meine Leute und weiß, da kann ich, kriege ich die Hilfe, da kriege ich die andere. Da werde ich mal zum Essen eingeladen, da trinkt man auf die Nacht einmal ein Glas allein. Oder ich bin trotzdem nicht allein, ich möchte nie mehr woanders hingehen.
Doch Leben im Dorf heißt auch Leben mit der Zeitgeschichte. In der Connollystraße 31 endeten am 5. September 1972 die heiteren Spiele von München. Für die Bewohner des Dorfs ist das Attentat auf die israelische Mannschaft durch palästinensische Terroristen immer noch Teil ihres Alltags.
Und ich hatte jetzt neulich ein Erlebnis, als ich mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren bin. Da habe ich einen älteren Herrn angesprochen, der hat mich angesprochen, der hat einen Weg gesucht. Und dann war das ein ehemaliger Ringer der DDR-Mannschaft. Und die waren untergebracht gegenüber von dem Attentatsgebäude. In dem Hochhaus. Und die haben das alles von oben gesehen. Ja, und der hat mir das dann erzählt. Und da war es dann natürlich wieder ganz präsent, weil der da extra noch mal hingegangen ist. Also der hat sich das noch mal angeschaut. Und der konnte das auch ganz lebhaft noch berichten.
Und so leben sie hier auch heute noch mit der Geschichte des olympischen Dorfs. Ein damals revolutionäres Wohnkonzept, das bis heute seinen Reiz nicht verloren hat.
Dann ist jetzt noch Sven dran, der ja gestern schon Hitze angekündigt hat. Wie heiß wird es denn jetzt morgen?
Ja, Aline, ich bleib dabei. Es geht hoch mit den Temperaturen. Morgen sehen wir im Südwesten vielleicht schon die 37, Donnerstag die 39 oder möglicherweise die 40 Grad. Also wir kommen genau wieder an diese Grenze ran, bleiben wahrscheinlich ein paar Zehntel drunter, aber das werden wir dann im Nachgang bilanzieren. Jetzt gucken wir mal auf den 15-Tage-Trend für Frankfurt am Main. Was man eben auch noch mal sehen kann, ist dieser drastische Anstieg, ist hier der Donnerstag. Danach sieht es aus, als kommt eine regelrechte Kälte auf uns zu, aber wenn man genau hinguckt, sieht man, das sind Temperaturen von 28 bis 30 Grad. Es bleibt also danach sommerlich, schrägstrich hochsommerlich. Und die gewöhnlichen Höchsttemperaturen für Frankfurt jetzt in dieser Jahreszeit, übrigens langsam leicht zurückgehend, weil die Tage kürzer werden, die sind hier unten markiert. Wir sind also weiter in einer warmen Phase und man merkt es auch nachts. Das ist ja gerade bei diesen heißen Phasen ganz bedeutend. Nachts das Thema Durchschlafen, wo stecken die Temperaturen? Es gibt die berühmten Tropennächte, das sind Nächte, wo die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen. Und das haben wir mal für 25 Jahre auch übrigens jetzt für Frankfurt hier verfolgt. Und was Sie sehen können, ist, dass wir einerseits diese ansteigende Linie haben. Natürlich die großen Unterschiede von Jahr zu Jahr, je nachdem, wie sich der Sommer gestaltet. Hier zum Beispiel 2015 mit 14 Tropennächten, dann allerdings die Häufung häufiger Tropennächte und jetzt werden noch einige dazukommen. Wir schauen auf den Wetterablauf, blicken hinein in eine Nacht, wo es gerade im Ostseeumfeld noch letzte Tropfen gibt. Das ist die Warmfront, die sich jetzt zurückzieht. Dahinter passiert morgen wirklich wenig, wenige Wolken.
Wolken, viel Sonnenschein. Hier nach Nordwesten macht sich eine Kaltfront parat, die uns dann allerdings wirklich erst ab Freitag beschäftigt. Frühtemperaturen an der Saale bei 11 Grad, sonst meist zwischen 14 und 19. Und der morgige Tag wird dann eben heiß im Nordwesten, 28, 29, sonst 31 bis 36 im Markgräflerland und am Hochrhein örtlich 37 Grad. Und dann kommen die Aussichten. Das ist der ganz heiße Donnerstag, haben wir darüber gesprochen. Gegen Abend von der Eifel kommen erste, zum Teil schon kräftige Gewitter. Die bleiben kräftig am Freitag. Im Osten und Süden noch sehr heiß. Von Nordwesten wird es etwas frischer,
Ali. Da freut man sich schon auf den Regen am Freitag. Okay. Vielen Dank, Sven. Das war's von uns. Hier geht es weiter mit dem Sommerkino im Ersten und einem Film über einen Trickbetrüger, den seine Lügen immer mehr in Not bringen. Wir sind morgen wieder für Sie da. Tschüss.